Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Erstes Buch Mose, Kapitel 16. Wir lesen das ganze Kapitel. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut in deinen Augen ist. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich ihr nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir haben ja in den letzten Monaten schon einiges über Abraham und über Gottes Bund mit Abraham gehört. Und ein jeder hat wohl mitbekommen, wie wechselhaft die Geschichte Abrahams doch ist. Abrahams Leben ist von einem ständigen Wechsel von geistlichen Hochs und Tiefs gekennzeichnet. Beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnern wollt, waren wir Zeugen einer sehr beeindruckenden Offenbarung Gottes an Abraham. Und in dieser Offenbarung, dieser Vision, da erneuerte der Herr nicht nur seine Bundesverheißungen an Abraham, sondern er bekräftigte sie auch. Und er machte Abraham unmissverständlich klar, dass er, Gott, allein seinen Bund aufrichtet und erhält. Nun spielen sich die Ereignisse unseres heutigen Textes nicht lange nach dieser Begebenheit ab. Zwischen den Kapiteln 15 und 16 liegen vermutlich höchstens 2 bis 3 Jahre. Und in dieser relativ kurzen Zeitspanne bricht einmal mehr dieser Gegensatz auf. Dieser Gegensatz zwischen Gottes Souveränität und Treue auf der einen Seite und menschlicher Schwäche und Ungeduld auf der anderen. Aber das wollen wir nicht zum Anlass nehmen, um mal wieder über Abraham den Kopf zu schütteln, sondern wir wollen vielmehr erkennen, wie sich gerade hierin Gottes Ratschluss erfüllt. Wie Gott gerade durch Abrahams Schwäche den Boden bereitet, um seine Verheißungen zu erfüllen. Unser Predigttext behandelt ja im Wesentlichen die Vorgeschichte zur Geburt von Abrahams ersten Sohn Ismael. Und die Frage ist nun, was hat es mit diesem Ismael auf sich? Wie passt der in unser großes Thema von Gottes Bund mit Abraham hinein? Ich habe diese Predigt unter den Titel gestellt, Abraham, Sohn nach dem Fleisch. Und wir wollen unter diesem Thema die folgenden 3 Punkte uns ansehen. Erstens sagen wir etwas zur Zeugung Ismaels. Wie kam es dazu? Zweitens fragen wir nach der Bedeutung Ismaels. Und drittens blicken wir noch kurz auf das weitere Schicksal und das Ende Ismaels. Die Zeugung Ismaels, seine Bedeutung und sein Ende. Punkt 1 dann. Ich hatte ja schon auf die letzte Predigt verwiesen. Und das habe ich deshalb getan, weil wir die Ereignisse, die die Bibel umschildert, nicht isoliert betrachten dürfen. Die Geschichte Abrahams ist eine kontinuierliche. Ein Ereignis baut auf das andere auf. Und so müssen wir auch die Worte in den ersten Versen unseres Textes, Kapitel 16, vor dem Hintergrund dessen lesen, was gerade in Kapitel 15 geschehen war. Vor dem Hintergrund dieser Bundesoffenbarung. Gott hatte Abraham an seine bedingungslose Treue erinnert. Er hatte Abraham mittels dieser Vision noch einmal verheißen, dass er zahlreiche Nachkommen haben werde. Nachkommen, die das Land, in dem er jetzt noch als Fremdling wohnte, besitzen sollen. Er hatte seinen Bund mit Abraham aufgerichtet und er hatte ihm unmissverständlich klar gemacht, dass dieser Bund ein einseitiger Bund ist und dass Gott als die einzige Bundespartei treu zu seinem Wort stehen wird. Nun war diese Vision beendet. Der Alltag war wieder eingekehrt und Abraham und Sarai warteten nun darauf, dass Gott sein Wort wahrmachen würde. Dass diese verheißene Nachkommen sich endlich einstellen würde. Aber, so lesen wir gleich am Anfang, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen. dass ich keine Kinder gebären kann. Das ist Sarais bittere Erkenntnis. Der Herr, der uns einen Nachkommen verheißen hat, hat mich verschlossen. Das heißt, diese Verheißung kann sich nicht auf die natürliche Weise erfüllen. Und das nach dem Willen Gottes. Es muss folglich einen anderen Weg geben, über den Gott sein Wort wahrmachen will. Das waren zweifellos Sarais Überlegungen. Und welche Lösung fand sie für ihr Dilemma? Nun eine äußerst raffinierte. Die Magd, Sklavin, Hagar, die war ja Sarais Eigentum, oder? Also wäre doch auch Hagars Kind Sarais Eigentum, oder? Wenn also Abraham ein Kind mit Hagar zeugen würde, so wäre dieses Kind doch Abrahams und Sarais Kind. Und so wäre die Verheißung endlich erfüllt. Wir wollen Sarai hier keine schlechten Absichten unterstellen. Ihr Motiv war nicht bloß ein egoistischer Kinderwunsch, sondern sie blickte auf Gottes Verheißungen und sehnte sich danach, dass sie sich doch endlich erfüllen möchten. Aber da Gott offensichtlich den natürlichen Weg versperrt hatte, warum sollte man dann nicht den Umweg beschreiten? Ja, und dieser Gedankengang, der klang auch für Abraham sehr einleuchtend. Der Herr hatte sich ihm gerade als der souveräne und treue Gott offenbart. Und hatte dieser Gott in seiner Allmacht nicht nur Sarais körperliche Mängel herbeigeführt, sondern zugleich auch einen legitimen Ausweg aufgezeigt, nämlich ihre Sklavin Hagar. Und so suchten Abraham und Sarai die Erfüllung der Verheißung in ihrer eigenen Kraft. Ihre Zweifel und ihre Ungeduld waren mit jedem Tag, der ereignislos dahinging, gewachsen. Jawohl, wir glauben an Gott, wir vertrauen ihm. Wir glauben, dass er fähig und mächtig ist, alles zu tun, was ihm beliebt. Aber wir müssen doch auch realistisch sein. Wenn wir nicht bald handeln, wenn wir nicht endlich die Wege und Mittel nutzen, die Gott uns in seiner Weisheit doch bereitgestellt hat, dann wird es nichts mehr werden mit dem verheißenen Nachkommen. Ja, und so geschah es dann. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Tja, aber dann verliefen die weiteren Ereignisse nicht ganz so glatt, wie Abraham und Sarai sich das gedacht hatten. Wir sehen das nur in einem halben Vers, aber wir können uns ausmalen, was für eine Atmosphäre fortan in Abrahams Zelten herrschte. Denn Hagar verstand sich keineswegs als Leihmutter. Im Gegenteil. Sie trug ja wohl den verheißenen Nachkommen Abrahams in sich. Also war sie diejenige, durch die sich die Bundesverheißung erfüllen sollte. Sie war Abrahams Frau geworden und damit faktisch an die Stelle Sarais getreten. Und das zeigte sie auch sehr deutlich. Wir lesen nämlich, als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Ja, und Hagars Hochmut war für Sarai ein Schock. Damit hatten sie und Abraham nun wirklich nicht gerechnet. Alles hatte so gut begonnen. Der Plan war aufgegangen. Die Geburt des Kindes und damit Die Erfüllung der Verheißung war nur noch eine Frage von wenigen Monaten. Und jetzt das. Abraham und Sarai fiel ihre Sünde vor die eigenen Füße. Sie hatten sozusagen mit letzter menschlicher Kraft ihren Teil zum Bund Gottes beitragen wollen und wurden nun dafür gezüchtigt. Die Magd Hagar sah sich als Herrin, als die rechtmäßige Frau an Abrahams Seite. Dies war also eine schwere Prüfung für Abrahams und Sarais Ehe. Wenn wir uns mal zurückerinnern, einige Kapitel vorher, da hatten sich die beiden schon mal in eine vergleichbare Bredouille hineinmanövriert. Nämlich als Abraham vor dem Hunger in Kanaan nach Ägypten ausgewandert war und dort aus Angst um sein Leben Sarai als seine Schwester ausgegeben hatte, was dazu geführt hatte, dass sie fast die Frau des Pharao geworden wäre. Ja, und nun ist das ausgerechnet eine ägyptische Magd, also ein Mitbringsel aus dieser unerfreulichen Zeit, die hier zwischen Abraham und Sarai tritt. Damals hatte Abraham im Angesicht der Hungersnot sich selbst und die Verheißung für sich retten wollen und Sarai hergegeben und damit fast den Untergang seines Hauses herbeigeführt. Und jetzt will er angesichts seiner schwindenden Lebenskraft erneut die Verheißung retten und tauscht Sarai gegen ihre Magd ein und beschwört so erneut ein Desaster herauf. Ja, und der einzige Ausweg war nun, diese Hagar loszuwerden. Sarai raffte sich auf, nahm ihre rechtmäßige Stellung wieder ein und demütigte Hagar, wie wir in Vers 6 lesen, was immer das auch heißen mag. Jedenfalls nötigte sie sie so zur Flucht. Ich möchte eigentlich nicht im Einzelnen auf die Ereignisse eingehen, die sich während Hagars Flucht zutragen. Als dieser Engel des Herrn mit ihr redet. Der Engel des Herrn im Alten Bund wird ja in der Regel mit Christus identifiziert. Es ist aber wichtig zu wissen, dass diese Hagar und insbesondere der Sohn, der hier angekündigt wird, Ismael, noch nicht aus der Geschichte verschwinden. Aber die Frage ist nicht, welche Vorteile liegen darin für Hagar oder Ismael. Wir erinnern uns, dass unsere Predigtreihe und alle Kapitel der Heiligen Schrift, die wir jetzt hier behandeln, sich um Gottes Bund mit Abraham drehen. Die Frage soll also sein, welche Bedeutung haben diese Ereignisse in der Wüste für Abraham und für die Entfaltung des Bundes Gottes? Welches Ziel verfolgt Gott mit der Bewahrung Ismaels? Ein Teil der Antwort finden wir, wenn wir auf den Charakter Ismaels sehen, wie er in unserem Text ja schon angekündigt wird und wie er sich später auch zeigen sollte. In Vers 12 finden wir die Voraussage, er wird ein wilder Mensch sein. seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und einige Kapitel später, im Kapitel 21, da lesen wir noch etwas vom Charakter Ismaels, nämlich mit Blick auf sein Verhalten gegenüber Isaak, seinem jüngeren Bruder. Dort heißt es, und Isaak wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, also Ismael, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Mutwillen. Ismael wird als Sohn Abrahams und in Abrahams Haus geboren und wächst heran. Aber er ist rebellisch. Er ist aufsässig. Er teilt den Hochmut seiner Mutter. Und es zeigt sich immer mehr, dass er nicht der verheißene Sohn Abrahams war. Schon gar nicht der Sohn Sarais, sondern ganz und gar der Sohn der Magd Hagar. Und solange dieser Ismael in Abrahams Haus lebte, war er ein sichtbarer Vorwurf und eine Anklage an Abraham und Sarai wegen ihrer Sünde. Er zeigte in seinem Wesen seine Abneigung gegen den Gnadenbund und gegen die Bundesverheißung und trieb schließlich sogar, wie wir eben gelesen haben, Mutwillen mit Isaak. Man kann auch übersetzen, dass er ihn verspottete. Und der Apostel Paulus erklärt an einer Stelle dieses Verhalten gegenüber Isaak, wir hatten es vorhin gelesen, sogar als Verfolgung. Ohne dass wir jetzt schon ausführlich auf Isaak eingegangen sind, sollten wir schon heute erkennen, welch großer Gegensatz sich da auftut zwischen Ismael und Isaak. Und genau dieser Gegensatz, der im weiteren Verlauf der Ereignisse immer deutlicher wird, genau das ist der Grund, warum der Engel des Herrn in unserem Text scheinbar so gnädig mit Hagar und ihrem noch ungeborenen Sohn umgeht. In der Bewahrung Ismaels bereitet er eigentlich die Bühne für die tatsächliche und die sichtbare Verwirklichung der Bundesverheißung, nämlich in Isaak. Blicken wir nochmal in unseren Text. Am Ende des Kapitels und am Anfang des nächsten wird uns jeweils Abrahams Lebensalter genannt. Und es ist durchaus interessant, dass zwischen der Geburt Ismaels und den nächsten Ereignissen, wenn ich richtig rechne, 13 Jahre vergehen. 13 Jahre, in denen nichts Nennenswertes geschieht. 13 Jahre, in denen Gott schweigt. Er hatte Abraham diese wunderbare Offenbarung seines Bundes gegeben. Und dann kam Ismael zur Welt. Und Gott schweigt. Vielleicht wollte er Abraham eine Zeit lang in dem Glauben belassen, er hätte mit der Zeugung Ismaels doch irgendwie seinen Teil zur Aufrichtung des Bundes beigetragen. Und Ismael sei tatsächlich der verheißene Same. Doch dieser Eindruck, so Abraham ihn denn je hatte, der verschwand, je mehr Ismaels Wesen offenbar wurde. Jahr um Jahr ging vorüber und bei Abraham und Sarai wuchs die Erkenntnis, dass Gott ihre Aktion wohl doch nicht gut geheißen hat. Und zugleich schwand ihre Kraft immer mehr, bis sie schließlich, wie es Paulus in Römer 4 formuliert, erstorben waren. Sie waren in Bezug auf Nachkommenschaft buchstäblich tot. Aber erst dann und genau dann sollte der Herr kommen und sein Wort verwirklichen. Indem alle menschlichen, fleischlichen Kräfte ausgeschaltet sind, tritt Gottes wunderbare Gnade umso deutlicher hervor. Ismael ist nicht der Sohn nach der Verheißung. Das sollte Isaak sein. Ismael ist der Sohn nach dem Fleisch. Abraham hatte sich eingebildet, er könne aus eigener Kraft Kinder der Verheißung hervorbringen. Aber er konnte es nicht. Er konnte wie jeder Mensch nur Kinder des Fleisches hervorbringen. Kinder, die wie der Urvater Adam tot sind in Übertretungen und Sünden. Und in diesem Sinne ist Ismael mehr als nur der Gegenpol zu Isaak. Er ist ein Schatten, der eine dauerhafte geistliche Wahrheit abbildet. Wir hatten dies vorhin gelesen im Galaterbrief. Dort stellt der Apostel Paulus Ismael und Isaak einander gegenüber als Sohn der Sklavin, geboren gemäß dem Fleisch, und als Sohn der Freien, geboren Kraft der Verheißung. Und dann bezieht er das auf die Geschichte. Er schreibt, das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak, Kinder der Verheißung. Das jetzige Jerusalem in Knechtschaft. Wen meint denn Paulus damit? Nun, er meint die verstockten Juden seiner Zeit, die unter den Satzungen und Verordnungen des Sinai-Bundes gefangen waren, die ihre eigene Gerechtigkeit durch ihre Werke aufrichten wollten und die blind waren und taub für die frohe Botschaft, dass Jesus Christus den Menschen von eben diesem unerträglichen Joch befreit. Und so ist Ismael ein Schatten für alle Kinder Abrahams nach dem Fleisch. Er wächst in Abrahams Haus auf. Er hat äußerlich an allen Segnungen des Bundes Anteil, wie wir auch bei späterer Gelegenheit dann noch sehen werden. Aber mehr und mehr zeigt er auch seine Geringschätzung, ja seine Verachtung für diesen Bund. Er trieb Mutwillen, er verspottete Isaak, er verfolgte ihn. Warum? Nun, weil er ihm sein Erbe streitig machte. Er, Ismael, war doch der Erstgeborene. Wieso sollte dann dieser schwächliche Isaak erben? Ismael hatte keine Anerkennung für das Verheißungswort Gottes. Er war nicht daran interessiert, vielleicht durch Isaak einen Segen zu empfangen. Nein, es schielte auf die äußerlichen, auf die irdischen Reichtümer des Bundes. Und er hasste Isaak dafür, dass er ihm im Weg stand. Und darum verfolgte er ihn. Und das ist immer so. Dieser fleischliche Teil des äußerlichen Volkes Gottes, das fleischliche Israel, das Namenschristentum, die haben immer nach dem Irdischen gestrebt. Nach irdischer Macht, irdischer Größe, nach irdischen Reichen, nach goldenen Zeitaltern, nach was weiß ich. Und jeder, der sich ihnen in den Weg stellte, jeder, der ihren Blick wieder auf die Unsichtbaren, auf die geistlichen Schätze richten wollte, wurde verfolgt und beseitigt. Und darum klagt Jesus selbst mal an einer Stelle: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Dieses verstockte Jerusalem, das hier angeklagt wird, und das sich durch die ganze Kirchengeschichte bis heute hinzieht, das ist vorgeschattet in Ismael. Sohn Abrahams. Ja, aber nicht Kraft der Verheißung, sondern nach dem Fleisch. Jerusalem, ja, aber nicht das Freie von oben, sondern das Geknechtete von unten. Und somit ist Ismael auch ein Prototyp des Bundesbrechers, der den Bund und seine Verheißungen geringschätzt und verachtet, sich nicht unter Gottes Wort beugen will. Für solche aber ist im Reich Gottes kein Platz. Und folgerichtig lesen wir dann im weiteren Verlauf der Geschichte, dass er mit seiner Mutter Hagar ausgetrieben wird. Ebenfalls im Kapitel 21. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Was tat sie dann? Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Und wer jetzt glaubt, das sei hier eine eifersüchtige Rachehandlung Sarais, den erinnere ich an die Auslegung durch den Apostel Paulus, die wir vorhin auch schon gelesen hatten. Der schreibt nämlich: Was aber sagt die Schrift? Treibe die Sklavin hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Nicht Sarai sagt das, sondern die Schrift. Das ist Gottes Wort. Denn Gott selbst verwirklicht dieses Urteil in seinem Sohn Jesus Christus. Christus sagt an einer Stelle im Buch Offenbarung von sich selbst, er sei der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Wer zu Christus gehört, wer durch Glauben in ihn eingepflanzt ist, der besitzt durch ihn Zugang zu allen Schätzen des Reiches Gottes. Und niemand kann diesen Durchgang verschließen. Aber wer dem Wort Gottes nicht glaubt, wer wie Ismael ein Knecht seiner Sünde bleibt und nicht die Freiheit in Christus sucht und findet, dem bleibt der Zugang zum Erbe für immer versperrt. Und er wird hinausgetrieben in die äußerste Finsternis. Es fällt uns schwer, dieses Urteil, dieses harsche Urteil zu akzeptieren. besonders wenn wir sehen oder zumindest ahnen, dass diese scharfe Trennlinie mitten durch Kirchen, mitten durch Gemeinden, ja, mitten durch Familien läuft. Und es ist doppelt bitter, wenn man sich mit dem Gedanken anfreunden muss, dass Menschen verloren gehen, die doch alle Vorzüge des Bundes genießen durften. Und doch ist das eine Wirklichkeit. Paulus klagt genau darüber in Römer 9, wenn er schreibt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an, von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das ist die Antwort, die Abraham zu hören bekommt, als er sich auflehnt gegen Sarais Aufforderung, Ismael zu vertreiben. Denn immerhin ist Ismael nicht irgendwer, er ist Abrahams Sohn. Und so lesen wir dann an dieser Stelle dieses Wort: missfiel Abraham sehr, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun, wegen des Knaben und wegen seiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Was ist Abrahams Trost, dass Ismael zu einem Volk wird? Das vielleicht auch. Aber bedenken wir, dass Ismael nach wenigen kurzen Erwähnungen faktisch aus der Heilsgeschichte verschwindet. Er heiratet eine Ägypterin und sein Haus wird später in einem Atemzug mit Moab, mit Amalek, mit allen Feinden des Volkes Gottes genannt werden. Nein, der wahre Trost für Abraham ist die Versicherung, dass sein Same in Isaak berufen wird. Gott rückt nicht von seinen Verheißungen ab. Er erfüllt seinen Bund, wie er zuvor gezeigt hatte. Und zwar ohne Zutun des Menschen. Abraham hat aus dieser Geschichte einige Narben davongetragen. Denn der Sohn, den er da glaubte erhalten zu haben, der glitt ihm praktisch durch die Finger und sollte schließlich verloren gehen. Doch durch diese Züchtigung, durch diese schmerzhafte Erfahrung sollte Abraham aufs Neue und noch fester seinen Blick auf den Herrn richten. Und geduldig warten und hoffen, dass er sein Wort erfüllt. Und seine Hoffnung sollte nicht zuschanden werden. Amen.